Gott ist im Schwachen stark. Die Bibel ist voll von Geschichten über Menschen. Starke und Schwache, Frauen und Männer, Kinder und Alte. Manchmal sind es ganze Lebensgeschichten, manchmal sind es aber auch nur ganz kurze Episoden. Aber all diesen Geschichten ist eines gemeinsam. Sie sollen oder wollen uns etwas zeigen. Es geht in diesen Geschichten nie um eine Glorifizierung oder um Mystifizierung. Und die Geschichte, die ich uns heute Morgen anschauen will, die dreht sich um einen Helden. Wir haben vorhin bei der Umfrage festgestellt, der Gideon, das ist ein ganz starker. Ich habe so ein bisschen geschmunzelt in mir, ich dachte das früher als auch. Aber nachdem ich mich so ein bisschen mit diesem Gideon auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, so ganz stark war der gar nicht. Es war eigentlich ein schwacher Mann, aber gerade die Menschen braucht Gott für seine Pläne. Gideon ist ein Held, aber ein schwacher Held. Es geht um die Berufung des Gideon und deren zweifelhaftes Ende. Sie spielt um das Jahr 1170 vor Christus und sie handelt in einer Zeit, als Israel noch keine Könige hatte. Eine Zeit, in der Israel immer wieder von den umliegenden Völkern überfallen wurde. In dieser Zeit ist Israel Gott gegenüber immer wieder ungehorsam und den Zeiten des Miteinanders mit Gott folgen Zeiten des Götzendienstes und des Ungehorsams. Und in Richter 6, dort lesen wir die Geschichte von Gideon in Richter 6, 7 und 8, dort steht, als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter für 7 Jahre. Gott hat sein Volk in die Hände der Midianiter, das ist ein Beduinenvolk gewesen in der Wüste, er hat sein Volk in die Hände der Midianiter gegeben für 7 Jahre. Und immer wenn die Ernte reif war, also immer wenn es sich am meisten gelohnt hat, kamen die Midianiter, haben Israel überfallen, haben raubend und plündernd das Land heimgesucht. Und aus solch einer Situation kann eigentlich nur der Herr Israel helfen. Und in dieser Situation erfolgt die Berufung des Gideons zum Helfer des Herrn oder zum Richter, wie wir vorhin auch schon gehört haben. Richter waren die Anführer oder die Hauptleute von Israel in dieser Zeit, die man auch die Zeit der Richter nennt. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophrah, die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er in Berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns denn dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun hat uns aber der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Männer Midian schlagen sollst wie einen Mann. Der Engel des Herrn, das ist eine Umschreibung im Alten Testament für eine Erscheinungsform Gottes. Also wenn im Alten Testament die Rede ist vom Engel des Herrn, dann ist immer Gott damit gemeint, der auf diese Weise jemanden erscheint und jemanden in seine Nachfolge rufen will. Der Engel des Herrn beruft Gideon, um sein Volk zu retten. Gideon ist ein unauffälliger junger Mann, der zuvor noch nie in Erscheinung getreten ist. Er ist kein strahlender Held, obwohl Gott, der Engel des Herrn, ihn als Helden bezeichnet. Aber Gott sah in Gideon in dem Moment schon das, was aus Gideon einmal werden wird. Im Moment der Berufung war er eher ein schwacher, ein ganz normaler, unauffälliger Mann. Vielleicht ein ähnliches Beispiel war es auch bei Simon, den Jesus ja schon Petrus nannte, obwohl zu dem Zeitpunkt der Simon noch auf ganz wackeligen Füßen stand. Seine wirkliche Kraft als Fels, auf den Jesus die Gemeinde baute, hat sich ja auch erst viel später offenbart. Gideon ist eher ängstlich. Er trischt sein Korn in der Kälte. Muss man sich mal vorstellen, was damit gemeint ist. Normalerweise trischt man das Korn ja auf dem freien Feld. Man wirft die Körner nach oben, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Eine Sache, die am besten an der frischen Luft geschieht. Und Gideon trischt in der Kälte. Eigentlich ein Ort, wo man aus Trauben den Wein presst. Also ganz verborgen darf ja niemand sehen, dass Gideon hier mit dem Wertvollsten, mit dem Getreide umgeht. Das wollte Gideon im Verborgenen machen. Soweit alles klar. Gott beruft Gideon und Gideon folgt, oder? Wie reagiert Gideon? Gideon sprach zum Engel des Herrn. Habe ich Gnade vor dir gefunden? So mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieße die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Gideon will es genau wissen, und er bittet Gott um ein Zeichen. Ist ihm denn die persönliche Berufung nicht Zeichen genug? Was würden wir darum geben, wenn Gott uns so direkt berufen würde? Uns würde eine solche Zeichenforderung doch viel eher zustehen als dem Gideon. Aber Gideon ist schwach und er will ganz sicher sein, dass Gott mit ihm ist. Und um diese Erkenntnis der Abhängigkeit von Gottes Kraft geht es. Und darum gewährt Gott dem Gideon das Zeichen und in diesem Zeichen oder in der Annahme dieses Zeichens erkennt Gideon Gott. Die Herausforderung. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Zebulon und Naphtali, die kamen herüber auf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast? Ein neuer feindlicher Überfall. Die Amalekiter und die Midianiter fallen in Israel ein. Dem Text weiter hinten können wir entnehmen, dass es ca. 140.000 Mann waren, die nach Israel ziehen. 140.000 Mann. Der Heilige Geist erfüllt Gideon. Und dieser ruft sein Heer zusammen. Wie reagiert nun Gideon auf die Herausforderung? Der Heilige Geist ist mit ihm. Eigentlich müsste man sagen so, jetzt werden die Waffen gerüstet und es geht in den Kampf. Aber Gideon macht etwas ganz anderes. Er bittet Gott erneut um ein Zeichen. Willst du Israel durch meine Hand retten, wie du zugesagt hast, dann? Gideon fordert erneut zwei Zeichen von Gott. Er legt Wolle aus auf der Tenne. Einmal soll die Wolle feucht vom Tau sein und der Boden um die Wolle herum trocken. Und beim zweiten Zeichen sollte es genau umgekehrt sein. Es sollte die Wolle trocken sein und der Boden um die Wolle herum feucht. Gott geht wieder auf Gideons Zeichenforderung ein und Gideon zieht mit seinem Kriegsvolk los. Sie lagern sich an der Quelle Harod gegenüber den Midianitern. Aber die Überlegenheit der Midianiter ist beeindruckend. 140.000 auf Seiten der Midianiter und 32.000 konnte Gideon unter die Waffen rufen. Ohne Gottes Hilfe ist da weniger auszurichten. Einer gegen fünf. Vielleicht könnte durch eine gewiefte Taktik dieses zahlenmäßige Missverhältnis etwas ausgeglichen werden. Aber es geschieht etwas Seltsames. Denn Gott prüft nun den Glauben Gideons. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich gerettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Schöne Pleite. 32.000, und Gott sagt, sind mir viel zu viel. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann soll sich ja niemand rühmen, es wäre aus unserer eigenen Kraft geschehen, sondern schickt die heim, die Angst haben. Schickt die heim, die vor den 140.000 Angst haben. 22.000 sagen, also ich bin lieber zu Hause, lasst den Gideon da mal die Kastanien aus dem Feuer holen. Aber es geht noch weiter. Gideon führt das Volk hinab zum Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Also komische Sache, ne? Was Gott da von Gideon will. Sagt er, guck genau hin, wir gehen ans Wasser. Wer sich hinkniet und das Wasser wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Und all diejenigen, die sich niederknien zum Trinken, die stellst du auf die andere Seite. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben, aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Von 32.000 sind 300 übrig geblieben. Ne? Welch eine seltsame Auswahl. 300 bleiben übrig. Und mit 300 Mann soll Gideon gegen eine fast 150-fache Übermacht bestehen. Aus menschlicher Sicht ist das vollkommen unmöglich. Doch Gott ist im Schwachen stark. Ein ängstlicher Anführer und 300 Mann sollen den Sieg erringen. Aber Gott will verdeutlichen, dass er allein sein Volk befreit. Um Gideon erneut zuzurüsten, nach dieser, ja, ich soll mal sagen, eher entmutigenden Vorgeschichte, schickt er ihn auf einen Spähtrupp. Gott stärkt Gideons Glauben. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager. Das ist auch wieder komisch. Er sagt, geh hinunter in das Lager, 142.000, geh hin, ich schicke dich dorthin. Aber wenn du Angst hast, allein zu gehen, kannst du deine Diener mitnehmen. Du sollst hören, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab in den Ort, an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als zum Gideon kam, siehe, da erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, Ein Leib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter, und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben, mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israel und sprach: Macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. So müsste es doch bei uns auch sein. So eine mutmachende Zusage, im Angesicht der Feinde, von den Feinden den Sieg verkündigt zu bekommen. Nun ist Gideon sicher, dass Gott mit ihm ist und dass der Sieg errungen wird. Kampf und Sieg. Gideon teilt seine Truppe in 3 Abteilungen, 100 Mann. Diese schwache Truppe von 300 wird noch einmal in 3 Gruppen geteilt. Und nun rüstet er seine Männer aus. Große Panzer, 2 Schwerter, großen Helm, Schild. Nichts von alledem. Es ist eine seltsame Ausrüstung, die er seinen Männern mitgibt. Sie bekommen Posaunen, leere Krüge und Fackeln. Ideal für so einen Kampf. Posaunen, leere Krüge und Fackeln. Und er gibt ihnen die Anweisung: Macht alles genauso, wie ich es mache. Also ihr müsst nur auf mich schauen, das, was ich tue, das tut ihr auch. Zu Beginn der mittleren Nachtwache läuft dann der Angriff. Laut die Posaunen blasen, zerschlagen Gideons Männer die Krüge. Mit den Fackeln in der linken und den Posaunen in der rechten Hand rufen die Männer: Hier Schwert des Herrn und Gideon. Das Durcheinander im Lager der Midianiter ist unwahrscheinlich. Das feindliche Heer fängt an zu laufen, schreit durcheinander und flieht. In dem Tumult beginnt einer auf den anderen mit dem Schwert einzuschlagen. Einer von den Midianitern schlägt auf den anderen mit dem Schwert ein. Eine wilde Flucht beginnt und die Verfolgung übernehmen die Männer der umliegenden israelitischen Stämme. Die Gideon vorher nach Hause geschickt hat, die übernehmen jetzt die Verfolgung. Und insgesamt verlieren 120.000 Feinde das Leben. Ein unvorstellbarer Sieg. 120.000 Feinde verlieren ihr Leben, weil Gideon und 300 Männer im Bewusstsein der Kraft Gottes diesen Angriff gewagt haben. Mit einer Taktik, von der jeder von uns gesagt hätte, das kann nicht gut gehen. Unwahrscheinlich. Happy End. Nein, die Geschichte geht weiter. Gideon trifft Entscheidungen. Eine richtige und eine falsche. Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deine Sohnessohns, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Das Volk Israel bietet ihm die Königswürde an. Sie sagen: Sei du unser Herr, sei du unser Anführer, du und nach dir dein Sohn und nach dem auch sein Sohn. Also eine vererbbare Königswürde haben sie ihm angeboten. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Eine richtige Entscheidung. Gideon hat begriffen, dass Gott, der Herr, der Herrscher über Israel ist und dass ihm allein die Ehre und ja, die Macht und das Recht des Anführers über Israel zusteht. Eine vollkommen richtige Entscheidung. Aber er trifft auch eine falsche Entscheidung. Und Gideon sprach zu ihnen: Eins begehre ich von euch. Jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat, denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen: Die wollen wir dir geben. Und sie breiteten einen Mantel aus, und ein jeder warf die Ringe darauf, die sie als Beute genommen hatten. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Lot Gold ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Spangen ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei, und er wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Gideon lehnt auf der einen Seite das Angebot der Israeliten ab, ihr König zu werden. Die Ehre gebührt dem Herrn. Gott soll der Herrscher Israel sein. Hier handelt Gideon richtig. Doch was tut er dann? Er, der Gott eigentlich besonders nahe ist, lässt aus dem erbeuteten Gold einen Ephod, eine Götzenstatue machen und diese in Ophra aufstellen. Das Volk frönt dem Götzendienst und fällt von Gott ab. Heute ein unwahrscheinlich großer Sieg und am nächsten Tag der Abfall von Gott und der Rückfall in den Götzendienst. Diese Entscheidungen des Gideon haben natürlich Folgen. Positive und negative Folgen. Solange Gideon lebt, hat Israel Ruhe vor seinen Feinden. Gideon hat viele Frauen und 70 leibliche Söhne, also einen gesegneten Hausstand. Ob das heute noch so erstrebenswert ist, mache ich ein Fragezeichen, aber für die damalige Zeit war das ein besonderer Segen, viele Frauen und viele Söhne zu haben. Viele Frauen, 70 leibliche Söhne. Und es ist ihm ein langes Leben beschieden. Wir können lesen im Buch der Richter, dass er im hohen Alter dann starb. Das waren die positiven Folgen seiner Entscheidung. Israel hat Ruhe vor seinen Feinden, er hat einen gesegneten Hausstand und ihm ist ein langes Leben von Gott gewährt. Soweit die positiven Auswirkungen. Viel gravierender jedoch sind die negativen Folgen. Als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal Berit zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsherum, und erzeigten sich nicht dankbar dem Haus des Jerubbaal, das ist ein anderer Name von Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Also die erste negative Folge ist, Israel fällt komplett von Gott ab. Sie haben einen neuen Gott, dem sie nachfolgen. Und nach dem Tode Gideons ist dieser sehr schnell vergessen. Alles, was Gott durch Gideon getan hat, ist aus den Gedanken und aus der Geschichte des Volkes wie ausgelöscht. Und was noch viel gravierender ist, Gideon hat einen Nebensohn, einen Sohn mit einer Nebenfrau aus Sichem. Dieser Sohn Abimelech zettelt einen Aufstand an in Israel und als erstes tötet er die 70 Söhne des Gideons, bis auf den Jüngsten. Also von dem Familienglück, von der tollen Familie bleibt nichts übrig. Durch einen Sohn mit einer Nebenfrau wird das Glück der Familie Gideons zerstört. Auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite Fluch. Was will uns diese Geschichte nun heute sagen? Gott beruft Menschen. Immer wenn eine Situation es erforderlich macht oder wenn Gott seine Pläne realisieren will, beruft er dazu Menschen. Damals wie heute spricht Gott durch sein Wort und seinen Heiligen Geist Menschen an, und er ruft sie in seinen Dienst. Seine Auswahlkriterien sind an menschlichen Maßstäben gemessen oft nur schwer nachzuvollziehen. Er wählt nicht die Besten und Begabtesten aus, er ist im Schwachen stark. Aber durch den Heiligen Geist befähigt und ertüchtigt er Menschen zu Aufgaben, die man diesen vorher so gar nicht zugetraut hätte. Deshalb, wenn Gott etwas mit dir vorhat, frage nie, ob du die oder der Richtige dafür bist. Gott will seine Stärke im Schwachen offenbaren. Paulus hat das folgendermaßen ausgedrückt. Erwin hat es heute Morgen schon gelesen in 2. Korinther 12. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich auch am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich will mich am allerliebsten dessen rühmen, was ich nicht habe. Denn nur dann kann die Kraft Gottes in mir wohnen. Frage dich nicht, ob deine Fähigkeiten und Gaben für deinen Dienst ausreichen. Mache dich vielmehr deiner Schwächen bewusst und lass dich von Gott gebrauchen. Gottes Pläne sind keine Wabonspiele mit ungewissem Ausgang. Gott weiß genau, was er will. Sein Plan liegt schon von Anbeginn der Zeiten fest. Und sein Plan ist nicht auf Eventualitäten aufgebaut, sondern sein Plan ist immer darauf aufgebaut, dass er das, was er will, auch tun kann. Und Gott bedient sich, um seine Pläne auszuführen, immer schwacher Menschen. Und es ist sehr wichtig, dass man sich seiner Schwäche vorher bewusst wird. Ich habe mich gefragt, als ich die Geschichte von Gideon gelesen habe, ob das vielleicht für uns auch angebracht wäre, wenn wir spüren, Gott ruft uns in seine Nachfolge, er möchte etwas Bestimmtes von uns haben, ob wir dann auch die Wolle auf die Tenne legen. Ob wir auch von ihm Zeichen fordern. So wie Gideon das getan hat. Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel gefunden, in einem alten Heft aus der Gemeinde Bibelschule. Es ist ein Artikel von Wolfgang Buck. Der hat unter der Überschrift »Soll man als Christ um Zeichen beten?« Folgendes geschrieben. In Apostelgeschichte 1 wird uns berichtet, dass die 11 Jünger das Los warfen, um einen Nachfolger für Judas zu finden. Das ist auch so eine Entscheidung, man weiß nicht, was soll man tun, also wirft man das Los aus. Gott soll doch zeigen, wer der richtige Nachfolger ist für den Judas, den Josef Barsabbas und Matthias. In Apostelgeschichte 2 wird geschildert, wie der Heilige Geist die Jünger erfüllt. Und wir lesen im ganzen Neuen Testament nie mehr etwas davon, dass das losgeworfen wird oder dass um ein Zeichen gebetet wird, wie bei Gideon. Im ganzen Neuen Testament, ab dem Moment, wo der Heilige Geist in der Gemeinde ist, wird nicht mehr das losgeworfen und es wird auch nicht mehr um ein Zeichen gebetet. Das kann nicht Zufall sein. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten wird. Er wird die Christen alles lehren und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das also ist seit Pfingsten der normale Weg, wie Gott seinen Willen kundtut, durch das Wort Jesu und durch den Heiligen Geist. Damit sind alle anderen Methoden überholt. Und als Paulus zum Beispiel nicht weiß, wohin er ziehen soll, bittet er Gott nicht um ein Zeichen, er wirft auch nicht das Los, sondern er wartet auf die Weisung des Heiligen Geistes und plant in der Zwischenzeit mutig weiter, immer in der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Es ist ein Zeichen der Schwäche, um ein Zeichen zu fordern. Gott möchte nicht diese Schwäche bei uns haben. Er sagt, ich rufe dich, ich möchte mit dir etwas tun und das, was ich dir gebe, die Gaben, die ich dir gebe, die reichen vollkommen aus. Ich kann mit dir, so wie bei Gideon damals, mit 300 Mann kann ich 142.000 Feinde in die Flucht schlagen. Ich kann einen gewaltigen Sieg erringen. Du musst nur auf den Heiligen Geist hören und auf das, was er in dein Herz gibt und den Mut, den er dir schenkt, dann auch in die Tat umsetzen. Sei dir sicher, wenn Gott dich in die Nachfolge ruft, dann steht er zu dir. Auch wenn es wie bei Gideon gegen eine schier unlösbare, wenn es auch wie im Fall Gideons eine schier unlösbare Aufgabe ist und es gegen einen übermächtigen Feind geht. Wenn du Gottes Wirken verspürst, wenn du merkst, Gott wirkt in mir, Gott hat mich gerufen und seine Kraft ist in mir mächtig, dann bleibe bescheiden und gib ihm die Ehre. So wie Gideon es getan hat, er sagte nicht, ich bin euer König, Gott ist euer König. Gebt ihm die Ehre, er hat den Sieg errungen, nicht ich. Mich hat er gebraucht, aber der Sieg ist bei Gott. Du darfst deine Kraft, in Klammer seine Kraft, aus deiner Schwäche schöpfen. Und du wirst sehen, Gott öffnet dir durch seinen Heiligen Geist einen ganz neuen Blick auf seine Größe. Mir ist bewusst geworden, wie viel schöner es ist, zu einem großen und allmächtigen Gott aufzublicken, wirklich das anzuerkennen, was er ist, und die eigene Schwäche anzuerkennen. Das hat mir sehr viel gegeben. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Frau bei einem Heilungsgottesdienst. Sie hat mich überredet, mit ihr dahin zu gehen. Ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl. Ich habe mit Pfingstlern so meine Berührungsängste. Bin dort mit hingegangen und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von dem, was ich dort erlebt habe. Ich habe dort erlebt, wie Menschen sich ihrer Schwäche bewusst waren, zu ihrer Schwäche gestanden haben und ihr ganzes Trachten und Streben nach der Gegenwart des Heiligen Geistes ausgerichtet war. Sie haben danach gehungert, den Heiligen Geist und Gottes Gegenwart zu erfahren und wirklich im tiefen Glauben daran, dass der Heilige Geist wirkt, ja, offen zu sein für das, was passiert. Und das ist eigentlich das Geheimnis auch, was hier drin steckt, offen zu sein, sich der eigenen Schwäche bewusst sein und offen zu sein für Gottes Wirken, für die Kraft seines Heiligen Geistes. Gott hat Großes mit uns vor. Er will nicht, dass seine Gemeinde klein bleibt, sich zurückzieht und sagt, Mensch, mal gucken, dass wir über die Runden kommen. Gott hat mit seiner Gemeinde vor, dass sie wächst, dass sie größer wird, dass Menschen zum Glauben kommen und Menschen in die Nachfolge gerufen werden. Wir fragen uns hier, sollen wir ein Gemeindezentrum bauen, sollen wir nur renovieren, sollen wir das machen, sollen wir das machen. Es ist so ein bisschen ein Umbruch hier in der Gemeinde und eine Frage, es ist ein bisschen Angst da, einige sind mutig. Und ich denke, wir sollen auch an diese Frage in dem Bewusstsein drangehen. Gott hat seinen Plan mit der Gemeinde in Hemsbach, Gott hat seinen Plan mit den Menschen in Hemsbach. Und ich habe da einen schlauen Spruch gehört, das war auf diesem Heilungsgottesdienst, der Pastor dort sagte, wir haben ein riesengroßes Gebäude gebaut, haben kein Geld. Aber er hatte das Wissen und die Sicherheit innen drin, wenn Gott das Haus bestellt, dann wird er es auch bezahlen. Amen.